Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute geht's für mich um ein Herzensthema, nämlich darum, wie man Kinder und Jugendliche dafür fit macht, dass sie unterscheiden können, was echte Nachrichten sind und was Fake News sind, wenn ihnen jemand irgendeinen Käse im Internet verkaufen will und wie sie das schaffen. Und dazu spreche ich heute mit André Wolf. Er kennt sich damit perfekt aus. Das ist sozusagen sein Steckenpferd und auch sein beruflicher roter Faden, Herr Wolf. Und ich freue mich total auf Ihre Antworten, obwohl ich noch nicht mal die Fragen dazu gestellt habe. Ich hoffe, freue mich, dass wir uns sprechen und dass wir Zeit füreinander gefunden haben.
Ja, hallo, ich grüße. Ich freue mich auch sehr. Das Thema ist wirklich hochspannend.
Vielleicht kurzer Einstieg aus meinem Leben. Wo ich letztens noch darüber nachgedacht habe. Wir sind ja jetzt quasi im Spätsommer und vor 2 Monaten hatten wir ja noch die Euro hier. Und da kam meine Tochter, die 10,5 ist, auf mich zu und meinte so, Mama, Mama, das Spiel Deutschland gegen Spanien wird wiederholt. Total cool. Das ist irgendwie am 9. Juli um 18 Uhr. Ich so, hä? Wie, das Spiel wird wiederholt? Wieso das denn? Ja, ist überall hier zu sehen. Guck mal. Und dann zeigte sie mir einen geteilten Beitrag von jemandem, der ursprünglich aus TikTok kam, die Quelle war dann TikTok, wo halt quasi so eine Zeitung irgendwie suggeriert wurde, also da war auch so eine Tageszeitung, die ich aber nicht kannte, und da stand fett drin, Deutschland gegen Spanien, Spiel wird wiederholt, und auch schon ein Datum und so weiter, und dann war sofort mein Bauchgefühl, das ist ja Käse. Und dann hat sich sozusagen mit meiner Tochter dann ein Gespräch entwickelt, okay, du, warum glaubst du, ist das echt und wie könntest du es überprüfen. Solche Sachen, sind das für Sie also quasi alltägliche Sachen?
Das sind wirklich Klassiker. Quelle, TikTok ist ja schon ein wunderbarer Einstieg. Das ist das, was häufig fehlt. Das heißt, dass man Quellen kennt, eine Quellenkompetenz nicht hat, dass generell eine Medienkompetenz nicht vorhanden ist. Und das kann man niemandem vorwerfen, aber da gilt es dran, das müssen wir beibringen. Das müssen wir gesamtgesellschaftlich übrigens beibringen. Nicht nur bei den ganz Jungen, auch bei den Älteren wieder. Denn mit Internet und Social Media haben wir auf einmal eine Überflut von Informationen. Wir hatten noch nie so viele Informationen wie heute vorliegen. Das kann man ganz einfach erklären. Man nimmt eine Suchmaschine, wie Google beispielsweise, tippt einen Begriff oben ein und dann kriegt man 4 Millionen Suchergebnisse in 0,3 Sekunden. Ich sage immer, dass das ganz toll ist und da freue ich mich, dass wir so viele Informationen haben. Aber wir können nicht 4 Millionen Suchergebnisse anschauen. So viel Lebenszeit haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssen die Kompetenz erwerben oder bekommen irgendwie, dass wir filtern können, dass wir merken, wem kann ich überhaupt glauben? Was ist vertrauenswürdig, was nicht? Und wie sehen Informationen im Netz und auch auf Social Media aus? Das ist nämlich der springende Punkt. Es werden Informationen nicht mehr aus Zeitungen in dem Sinne konsumiert. Diese klassische Gatekeeper-Funktion, wie sie Journalistinnen und Journalisten hatten, sprich, dass geschaut wird, ob etwas relevant ist und ob etwas wirklich korrekt ist, das ist jetzt auf uns übergegangen, auf Social Media und im Netz. Und wir müssen selbst Gatekeeperinnen und Gatekeeper werden. Und das ist eine große Aufgabe.
Total, weil wie Sie schon gesagt haben, die Flut der Nachrichten, also es ist die schiere Menge, die da ist, keiner sortiert sie aus, und die Art, wie ich etwas fälschen kann, also wie ich etwas vermeintlich belegen kann, dass es sogar noch echt ist, ist auch so kompliziert und komplex geworden. Es gibt KIs, man kann Bilder generieren, man kann Bilder faken. Das ist eigentlich fast unmöglich für jemanden, da durchzusteigen. Wo würden Sie sagen, wann würden Sie sagen und wie würden Sie sagen, müsste man bei jungen Menschen anfangen damit?
Grundsätzlich sehe ich diese Fähigkeit, Falschmeldung zu erkennen, gehört zusammen mit politischer Bildung. Also wir müssen wesentlich stärker politische Bildung betreiben. Jetzt schlucken alle und da kriegen häufig Menschen Schnappatmung, wenn ich von politischer Bildung rede. Politische Bildung bedeutet nicht, dass ich jemanden mit harter Politik konfrontiere, dass ich jemanden sage, was er oder sie wählen soll, sondern bei politischer Bildung geht es darum, Menschen zu bilden, dass sie gesellschaftlich teilnehmen können, dass sie gesellschaftlich wissen, worum es geht, dass sie wissen, was Informationen beispielsweise sind. Und das kann man schon sehr früh machen. Das kann und darf in der Grundschule sein. Auf ganz, ganz einfachem Wege, bitte leichter Zugang. Wie funktioniert Kommunikation beispielsweise? Online-Kommunikation, wie funktioniert die? Was ist Storytelling und was begegnet mir im Internet? Man muss nicht gleich jungen Menschen, die eigentlich noch nicht auf Social Media sein dürfen, damit hart konfrontieren, sondern in der Prävention erstmal zeigen, wie funktioniert das und wie kann ich selbst mich natürlich auch schützen vor bestimmten Dingen, die in der öffentlichen Kommunikation funktionieren. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt man Schritt für Schritt weiter, und zwar so, wie das auch offiziell erlaubt ist. Wo darf man teilnehmen? Was passiert dort? Wie funktionieren Plattformen von mir aus? Wie funktionieren Kommentare? Was passiert in den Kommentaren? Wie kann ich mich schützen? Privatsphären gehören dazu. Wie kann ich andere blockieren, wenn die mir auf den Geist gehen? Ich drück's mal so aus. Das gehört alles dazu.
Was würden Sie denn jetzt bei dem konkreten Beispiel sagen? Da steht ein junger Mensch vor Ihnen und sagt, ja cool, das Deutschlandspiel gegen Spanien wird wiederholt. Steht ja hier, habe ich hier, guck mal, steht hier, ist sogar in der Zeitung gewesen. Was würden Sie dem entgegnen?
Ja, da würde ich ganz klar sagen, lass uns zusammen einmal schauen. Wir schauen erstmal, wo ist das her? Wo kommt das ursprünglich her? Wenn man dann schon zur Quelle TikTok kommt, dann muss man sagen, okay, was ist denn TikTok? TikTok ist eine Social-Media-Plattform, wo wir alle behaupten und sagen können, was wir wollen. Da kontrolliert niemand, ob das stimmt, also müssen wir es selbst kontrollieren. Und dann wäre der nächste Schritt zu sagen, wir nehmen den Text, den wir dort lesen, öffnen eine Suchmaschine und setzen diesen Text in Anführungszeichen da rein. Das ist die Suche, damit zwinge ich die Suchmaschine, das zu finden, was ich da hereingetippt habe, und zwar so, wie ich es hereingetippt habe. Und dann kriegen wir Ergebnisse. Und im Idealfall steht dort, diese Aussage wurde von Faktenprüferinnen und Prüfern gecheckt, das heißt, das stimmt nicht. Oder ich finde gar nichts dazu, das ist dann auch schlecht, wenn beispielsweise, oder ich öffne direkt die ARD-Seite, wo ich sage, hier, die sind eigentlich seriös, da hat man kein Problem mit, da können wir das auch mal suchen. Deutschland, Spanien, Wiederholung, findet man nichts. Also existiert das nicht. Das ist ein Scherz, ein Prank, eine Satire, wie man es auch immer bezeichnen möchte in dem Moment. Aber so hat man gemeinsam Recherchewege geübt und auch gemeinsam gearbeitet. Das ist immer ganz wichtig. Wir müssen das gemeinsam üben. Wir können nicht von oben diktieren, wie was zu tun ist, denn auch wir alle, auch ich, muss täglich lernen, wie Social Media und Internet funktionieren, was ich immer etwas weiterentwickelt. Also macht man das zusammen. Also das ist, ich finde es auch immer sehr lustig. Ich habe zu Hause auch eine Jugendliche sitzen und ich kriege immer wieder was beigebracht. Die neuesten WhatsApp-Funktionen oder wie man Videos schneidet. Ich kann jetzt ganz toll selbst auch Videos schneiden und was nicht alles. Man macht das zusammen und dann macht das auch viel mehr Spaß und dann sind die Lerneffekte auch größer.
Mich als Journalistin ärgert das total, dass diese Funktion der, also diese Gatekeeper-Funktion quasi wegfällt bei den sozialen Medien, oder wie halt Menschen auch gerne sagen, ich habe es im Internet gelesen, ne? Dann frage ich immer, wo denn im Internet? Was mich auch ärgert, dass die Algorithmen falsche Nachrichten begünstigen, oder wenn etwas emotional sehr behaftet ist und Menschen da total drauf steil gehen und irgendwie saure Nachrichten schreiben, dass das, was nicht wahr ist, auch noch mehr verbreitet wird. Mich trifft das total, und ich frage mich, wie kann man so einen Algorithmus programmieren und darauf stolz sein? Aber so ist die Realität. Macht sie das auch manchmal sauer?
Ja, fangen wir mit dem letzten Argument an. Das ist, es ist ärgerlich, es ist extrem ärgerlich, aber das sind Social Media. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit Plattformen zu tun, die wollen, dass wir so lange wie möglich auf ihn verweilen und so viel wie möglich dort ja interagieren. Das heißt, Informationen, die stark emotional sind oder die triggern, so nennt sich das, also mich ansprechen, dass ich teilnehme, die werden natürlich bevorzugt. Und so also ein Algorithmus, der kann das auch falsch interpretieren. Der denkt dann immer, aha, das Thema ist relevant, gesellschaftlich relevant, und pusht das natürlich. Und dann wird das noch häufiger angezeigt und dadurch werden noch mehr Menschen getriggert, und das Ganze ist eigentlich so eine Aufwärtsspirale letztendlich. Sehr problematisch. Sicherlich gibt es mittlerweile schon Ideen und Wege mit alternativen Algorithmen, alternativen Newsstreams, aber das funktioniert noch nicht so richtig. Warum? Weil die langweiligen Sachen uns nicht mitnehmen, vor allem nicht emotional mitnehmen. Das ist ein Klassiker, den kenne ich mit unseren Faktenchecks. Wenn wir einen Faktencheck veröffentlichen, der hat nur einen Bruchteil der Reichweite, und die Falschmeldung, die vorausgegangen ist, die emotional ist, die wahrscheinlich viele Menschen auch verärgert oder vielleicht auch verängstigt, das kommt auch häufig vor, das Thema gehört ja auch hierzu, Angst machen, das hat sehr viel Vorlauf und sehr viel mehr Reichweite. Das ist ein großes Problem, da werden wir so erstmal nicht gegen ankommen, da werden wir wirklich nur gegen ankommen, wenn wir dieses Medienbewusstsein beibringen, wenn wir beibringen und erklären, wie funktioniert das. Das ist nicht neu. Alle Effekte, über die wir hier reden, die gibt es schon immer. Warum kann eine Boulevardzeitung mit 4 Buchstaben beispielsweise so viel Reichweite generieren, obwohl offiziell alle immer sagen, die lese ich doch gar nicht. Aber in Wirklichkeit hat sie riesen Auflagen, weil sie eben emotional triggert und weil sie in dem Sinne alles in Anführungszeichen richtig macht, wie man Menschen einfängt, wie man Menschen bekommt und auch die Meinungen von Menschen beeinflussen kann. Man darf nicht außer Acht lassen, dass große Boulevardzeitungen extrem viel Einfluss auf die Meinung in der Gesellschaft haben. haben. Und da muss man sehr früh beibringen, wie funktioniert sowas? Wie werden Schlagzeilen gestaltet? Auch ganz wichtig. Wie werden diese gesamten Informationen vermittelt? Und das ist, wie gesagt, mein Teil, was ich innerhalb der politischen Bildung sehe, dass man beibringt, wie solche Mechanismen funktionieren.
Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, als wir Tageszeitungen besprochen haben und der Lehrer dann 4, 5 der Tageszeitungen, die in der Stadt dann relevant waren. Natürlich war die Zeitung mit den 4 Buchstaben auch dabei. Und uns dann beigebracht hat, und wie kann man denn schauen, welche politische Ausrichtung die Redaktion hat, woran kann man das sehen, was ist hier fett gedruckt, was nicht, will die uns beeinflussen oder nicht. Das war relativ übersichtlich. Heute ist das ja nicht mehr möglich. Es gibt Milliarden Sender auf den verschiedenen sozialen Medien und man kann nicht sagen, grundsätzlich, also wenn man sich da, man kann es nur sagen, wenn man da schon wirklich tief drin ist, dass das die Ausrichtung ist oder da das ist die Intention dieses Kanals, der will beeinflussen, der will manipulieren. Aber auf den ersten Blick als junger Mensch sehe ich das natürlich nicht. Ich sehe Menschen, die mir was sagen oder irgendwie vielleicht noch bildlich aufgearbeitet Informationen weitergeben, und ich nehme das ja erstmal so wahr. Würden Sie grundsätzlich sagen, man müsste da vielleicht ähnlich rangehen wie damals im Unterricht bei den Zeitungen, dass man sagt, okay, TikTok, wenn da eine Info kommt, erstmal vorsichtig, oder wie würden Sie da rangehen?
Grundsätzlich finde ich diese Herangehensweise richtig. Ich mache sie teilweise auch bei längeren Projektwochen als Einstieg. Man muss den Einstieg haben und dann grob erstmal zeigen, dass es diese Redaktionslinien gibt. Denn viele Menschen wissen das gar nicht. Auch im Erwachsenenalter haben sie das entweder vergessen oder gar nicht gelernt irgendwann. Viele Menschen wissen nicht, dass es einen Unterschied zwischen FAZ und Spiegel beispielsweise gibt. Und dann sagen sie ja, der eine lügt doch. Nein, keiner von beiden lügt. Sie haben verschiedene Herangehensweisen. Und jetzt ist das Problem, ab wann ist der Flügel der Herangehensweise so radikal, dass man sagen muss, stopp, hier passt jetzt etwas nicht mehr, hier ist jetzt mehr Meinung als Information. Dass man sagt, gerade mit diesen Zeitungen ist das eine tolle Arbeitsweise, dass man sagt, was sind denn die Fakten eines Artikels? Suche mir die Fakten daraus, nicht die Meinung, nicht die Interpretation, nicht irgendwas, sondern was sind Fakten? Und dann kommt man auf den Punkt, was sind Fakten eigentlich? Fakten sind die Antworten auf die Fragen, wer, was, wann, wo. Und dann geht's weiter mit wie und warum. Ja, aber die ersten, die wer, was, wann, wo, sind die ganz wichtigen Aussagen. Und Fakten kann man nicht mit alternativen Fakten bestücken. Das geht nicht. Wenn ich sage, wer es war, dann gibt es nur diesen einen Namen, dann kann es nicht jemand anderes gewesen sein. Und das muss man herausfiltern können. Und dann bin ich bei Fakten und das kann ich auch erklären. Das funktioniert ganz toll, das kann man beibringen und dann kann man anfangen zu filtern. Deswegen finde ich diese Herangehensweise immer sehr gut. Auch das mit den Zeitungen, das mache ich auch teilweise noch, dass man sagt, bringt die Zeitung mit und wir schauen mal und dann unterstreichen wir, wo sind die Fakten und was sind nicht Fakten und was sind vielleicht Meinungen. Denn es geht auch darum, herauszubekommen, was sind denn überhaupt Meinungsartikel, die sogenannten Kolumnen. Die gibt es ja auch noch heute und ich muss in der Lage sein zu filtern. Hat jemand nur eine Meinung gelassen, dann ist sie toll, kann ich mich freuen, nett, der hat eine Meinung, aber das muss jetzt nicht zwingend korrekt sein, das muss nicht zwingend meine Meinung sein und das muss nicht zwingend gesellschaftlich relevant sein. Es gibt genug Kolumnen, die sind überhaupt nicht relevant in meinen Augen.
Was ist denn Ihre Erfahrung mit den Jugendlichen, wenn sie das gelernt haben? Wenn sie also merken, okay, ich muss hier erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor ich so etwas, wenn ich so eine Nachricht oder eine Information konsumiere, muss sie überprüfen, das kostet Zeit, das kostet Mühe, das habe ich nicht mal eben mit einem Daumenswipe sozusagen erledigt, da muss ich so mir ein paar Minuten nehmen, dann auch nochmal darüber nachdenken. Aber wenn die das verstanden haben, was zum Beispiel tatsächlich die sozialen Medien wollen, eben, sie wollen mich nicht informieren, sondern sie wollen mich so lange wie möglich dranhalten, das ist deren Intention. Wenn sie das einmal verstanden haben, merken sie dann auch so eine Bewusstseinsveränderung, und wie gehen die Jugendlichen dann damit um, mit dieser Kenntnis?
Ja, das Problem ist, wir haben es hier mit einem Prozess, einem Entwicklungsprozess zu tun. Oft ist es so, dass ich an Schulen gerufen werde, da heißt es, komm, mach mal 2, 3 Stunden oder einen Projekttag. Das ist ganz schön, aber wenn das nicht weiter verfolgt wird anschließend, passiert da nicht viel. Es gibt keinen Effekt, der ad hoc einsetzt, sondern das ist lediglich erstmal, wenn ich dann da bin, ein Impuls, um zu zeigen, was geht und welche Methoden man hat. Und das muss aufgegriffen werden im Unterricht, aber auch zu Hause aufgegriffen werden, dass man sagt, komm, wir machen das mal gemeinsam, was du gelernt hast. Wie funktioniert jetzt dieses Googlen, was man da machen kann, wie funktioniert eine Bildersuche, wie funktionieren Kartendienste, um zu verifizieren, ob etwas wirklich dort stattgefunden hat. Das muss man verfolgen. Das geht nicht von jetzt auf sofort. Das ist das eine große Problem. Das andere große Problem, oftmals lernen junge Menschen erst, nach dem ersten Internetunfall, um es mal so auszudrücken. Sprich, es ist wirklich was passiert, wo sie hereingefallen sind oder wo sie vielleicht gemobbt wurden oder wo Cybergrooming stattgefunden hat. Nicht zu unterschätzen, gerade bei jungen Menschen. Und dann fangen sie auf einmal sehr, sehr sensibel zu werden. Von jetzt auf sofort. Manchmal ist sogar eine Abstoßreaktion da, dass es dann heißt, oh Gott, ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist natürlich auch nicht richtig, dass man, denn Social Media sind da, die gehen nicht mehr weg, die sind auch gekommen, um zu bleiben, da können wir machen, was wir wollen, dass man wirklich sagt, okay, wir müssen eine gesunde Basis schaffen und eine gesunde Verbindung auch dazu schaffen und wissen, wo oder verstehen auch, wo ein Schritt zu viel gegangen ist, wo vielleicht Desinformation sitzt, wie ich beeinflusst werden kann. Das sind alles Sachen, die wirklich dann auch in der Schule gemacht werden können. Wir reden da von dem sogenannten Pre-Bunking-Modell. Also das sind zwei verschiedene Modelle, die grundsätzlich, um ein bisschen das didaktisch zu beleuchten, zwei verschiedene Modelle, die man beibringen kann. Das einfache ist das Debunking, also das Aufdecken von Falschmeldungen. Das macht man mit Hilfe von Suchmaschinen, verschiedenen Werkzeugen, die frei zugänglich im Internet sind. Und dann gibt es das Pre-Bunking-Modell. Das heißt, ich mache Menschen im Vorhinein fit, dass sie wissen, wann, wie und wo Falschmeldungen auftauchen können. Das ist wesentlich schwieriger und das ist halt der Prozess, dass man irgendwann weiß, aha, Moment, wir hatten jetzt die EM und da war dieses Spiel und alle haben sich drüber aufgeregt und jetzt kommt eine Meldung, dass das Spiel wiederholt wird. Das glauben jetzt viele, weil es plausibel klingt oder warum auch immer, aber ich glaube das nicht, weil es passt jetzt gerade, dass diese Falschmeldung kommt und es wirkt sehr nach Satire. Das ist Pre-Bunking. Und das ist etwas, das ist ein Gefühl, was man entwickelt, das kann man so nicht leicht beibringen. Man muss halt erklären, warum die auftauchen, mit welcher Intention die auftauchen, wie solche Überschriften aufgebaut sind, mit welchen Emotionen die spielen. Also da reden wir von Narrativen und Framing, warum die halt wirken. Und dann setzt dieser Prozess immer deutlicher ein und irgendwann kommt dann, dass man wirklich so viel Bildung erfahren hat, dass man sagen kann, ja, passt schon, lass mal weg, ist ein Spaß, haben wir gelacht, bitte nächste Meldung.
Dazu kommen ja auch so Technologien wie zum Beispiel KIs und Fotos, die vermeintlich was beweisen sollen, die aber auch KI generiert sind. Ich habe mal ein Interview gemacht mit zwei Kollegen von Korrektiv und dort habe ich gesehen, wie die Faktenchecker arbeiten und auch Bilder überprüft werden und so. Aber das auch ist natürlich eine journalistische Arbeit. Man muss auch da reinsteigen, man muss das Bild rückwärts suchen, sozusagen über Google. Ne? Also kann das so sein, die beiden Personen, die ich da sehe oder was auch immer, brennt der Eiffelturm wirklich? Das ist ja alles sehr mühevoll und sehr anstrengend. Und das Leben eines jungen Menschen ist ohnehin schon sehr anstrengend. Da kommen sowieso so viele Veränderungen. Verzweifeln Sie manchmal an dieser Situation oder denken Sie, nein, wir müssen einfach dranbleiben und die fit machen und die Bildung einfach, je besser sie ist, desto leichter fällt es? Oder denken Sie, verzweifeln Sie oder denken Sie, schön, gute Herausforderung, ich nehme sie gerne an?
Verzweifelt bin ich noch nicht dran, sonst würden wir hier jetzt nicht sitzen. Ich habe gerade zum Bereich von KI habe ich ein sehr unterhaltsames Vortragsmodell entwickelt, das mal genau umgekehrt macht. Wir suchen nach den Fehlern, die künstliche Intelligenzen begehen und schauen, warum sie die machen. Dann wird es sehr spannend und das macht wirklich allen Altersgruppen Spaß. Ich habe gestern erst noch diesen Vortrag vor 80 IT-Lern gegeben, die auch einen immensen Spaß daran hatten, die das von der Seite noch gar nicht kannten. Weil sonst heißt es ja immer ja KI und dann nehmen wir irgendwie gegen KI und sonst irgendeinen Quatsch. Und nein, wir schauen mal, warum machen die Fehler? Natürlich gehört die Bildersuche auch dazu. Das ist immens wichtig, dass man die beherrscht. Das ist einer der Kernpunkte, die sowieso beigebracht werden müssen in allen Bereichen, dass man jederzeit weiß, wie ich eine Suchmaschine öffne und ein Bild hochlade. Aber gerade im Bereich von KI auch das Wissen, wie macht sie die Fehler und warum? Und dann hat man irre Spaß daran, diese Fotos zu beachten. Denn KI wird weiter Fehler machen, ganz klar, weil sie weil sie teilweise nicht anders kann, weil sie es nicht anders gelernt hat. Und ich bin ja ein großer Fan der sogenannten Habsburg-KI. Das bedeutet, dass KI sich degenerieren wird, obwohl die Technik immer besser wird, weil sie von KI irgendwann lernt und sich dementsprechend zurückbildet, was passieren wird. Und das sind alles so Dinge, die kann man toll erklären anhand von Bildern, anhand von Beispielen. Und das macht auch im Unterricht Spaß. Da haben Schülerinnen und Schüler sehr viel Spaß. Und da kann man dann zwischendurch Ratebilder einbauen und auch zum Schluss. Und dann sitzt man da und schaut sich die Bilder an. Und dann wissen sie, wo sie hinschauen müssen und sagen irgendwann, klar, natürlich. Und so sieht das immer aus bei KI.
Was sind denn vielleicht so zum Vorstellen, wenn man da selber noch gar niemals mit zu tun hatte, so vielleicht 2, 3 Beispiele, wo ein KI-generiertes Foto, also wo die KI Fehler macht oder gerne Fehler macht, wo man hinschauen sollte?
Genau, die Musik spielt immer im Hintergrund. Das ist ein wichtiger Schlagwortsatz. KI baut das, was sie gepromptet, also was sie befohlen bekommt, immer im Vordergrund auf. Wir sind im passiven Fokus des Bildes. Das heißt, alles, was wir sehen, ist für uns gemacht und das, was wir sehen sollen, ist vorne. Und das, was nicht gepromptet, also nicht befohlen wurde, setzt die KI aus ihrem eigenen Trainingsmaterial zusammen und das passiert meist hinten. Da ist irgendwie eine Hauswand nicht ganz sauber, Architektur ist häufig nicht ganz sauber oder maßlos übertrieben oder sehr stereotypisch. Hier und da ist mal ein Buchstabe, der vielleicht nicht existiert oder irgendwie komisch geschrieben wurde. Fenster, die nicht zusammenpassen, wenn Räume zu sehen sind, finde ich immer ganz toll. Sie hat große Probleme mit Badezimmern. Also da passieren ganz tolle Sachen in Badezimmern, dass man so ein Klo einfach in der Dusche steht oder irgendwelche Wasserhähne einfach so aus der Wand kommen. Das sind so typische Sachen, die passieren im Hintergrund. Dann auf Gelenke achten. Gelenke sind, wenn sie sich bewegen, meist überdeutlich dargestellt. Gesten und Mimiken sind überdeutlich dargestellt. Das liegt daran, weil KI Trainingsmaterial von Schauspielerinnen und Schauspielern hat. Sie hat von Filmen gelernt. Und wir Normalos sind eigentlich gar nicht so das Trainingsmaterial. Wir stehen manchmal einfach deppert in der Ecke. Das passiert bei einer KI nicht. Bei einer KI agieren immer alle Menschen, wenn sie auf dem Bild dargestellt werden. Schaut ihnen in die Augen. Gerade was spiegelt sich in den Augen? KI kann nichts in den Augen spiegeln, weil sie nicht weiß, was auf der anderen Seite ist. Ja, ist das, was sie darstellen soll, spielt vorne, nicht hinter uns. Und wenn wir sind lebendig, weil in unseren Augen was drin ist. Die spiegeln sich, die sind immer anders. Das geht bei KI nicht. Noch nicht. Alle Tipps, die man jetzt gibt, die können nächste Woche über den Haufen geworfen sein. Aber ich glaube, das dauert noch. Und der wichtigste Tipp, haben wir schon gesagt, bleibt Suchmaschinen. Wenn ein Bild unplausibel ist, dramatisch ist und huch, kann das wirklich sein, hochladen. Wir dürfen nicht vergessen, wir alle haben ein Smartphone, wir alle haben ständig Internet, außer im Zug zwischen München und Salzburg, das ist eine andere Geschichte. Aber ansonsten können wir, wenn etwas passiert, immer ein Foto machen und das hochladen. Das heißt, wenn wirklich ein Papst mit einer dicken Daunenjacke durch die Gegend läuft, müsste es tausende von Fotos geben, weil jeder von uns ein Foto gemacht hat. Also hochladen das Bild und schauen, was sagt mir die Suchmaschine. Spuckt mir die Suchmaschine überhaupt ein Ergebnis aus? Und wenn ja, ist das wirklich plausibel, das Ergebnis? Denn KI hat noch ein großes Problem, sie ist nicht konsequent. Sie kann nicht ein und dasselbe Bild ein zweites Mal genauso machen, sondern sie macht es immer ähnlich. Das heißt, die Jacke des Papstes würde immer anders aussehen, obwohl sie ähnlich ist, aber sie wird markant anders aussehen. Und daran kann ich das vergleichen. Das sind so die wichtigsten Tipps.
Aus Ihrer Erfahrung auch heraus, soziale Medien. Es gibt ja Vorgaben beziehungsweise offizielle Angaben, wann man Instagram benutzen kann, ab wann TikTok und YouTube etc. benutzt werden können. Aber genauso die Wahrheit ist, dass man diese Altersfilter sehr leicht aushebeln kann. Und wenn man als Eltern da nicht hinterher ist beziehungsweise keine Möglichkeit hat, über eine Familienfreigabe oder sowas das Alter der Person halt in echt darzustellen, dann können junge Menschen sehr schnell eben halt auch in die Welt der sozialen Medien einsteigen, obwohl sie psychologisch und aus vielerlei anderer Hinsicht noch gar nicht gut für sie wäre. Wann wäre denn eigentlich Ihr Tipp, wann sollten junge Menschen mit den sozialen Medien anfangen?
Es gibt kein Alter, wo man das dran festmachen kann. Ich muss als Elternteil immer schauen, wie weit ist mein Kind entwickelt, ist das schon möglich, und dann ganz langsam rangehen. Ich kann leider, das Problem ist, dass viele in jungen Jahren schon ein Smartphone bekommen, damit sie abgelenkt werden, damit sie nicht, die Eltern nutzen das als ja, Ruhigstellungsinstrument manchmal, das sieht man sehr häufig, Kind kriegt Smartphone in die Hand, ist ruhig, ist natürlich eine besonders problematische Entwicklung, weil in diesem Fall die Eltern zusammen mit dem Kind nicht sich gemeinsam entwickeln in diese Richtung. Vertrauen gehört auch dazu. Das heißt, es muss eine gesunde Eltern-Kind-Verbindung auch da sein, dass ich vertrauen kann, was mein Kind dort macht und das Kind auch sagt, was es machen möchte letztendlich, weil das muss man wirklich gemeinsam gehen, diesen Weg. Und dann geht es irgendwann darum, wenn man der Ansicht ist, ja, das Umfeld, das ist auch ganz wichtig, das Umfeld ist schon bei Social Media. Ich kann mein Kind nicht ewig raushalten, wenn alle anderen Freunde da schon sind. Dann fängt das Mobben irgendwann an, dann ist das Kind ausgeschlossen. Also muss man auch mit den anderen Eltern sprechen, ob im Klassenverband oder sowas. Hey, wie weit sind die Kinder? Was machen die? Was erlaubt ihr denen? Und vielleicht da auch mal Absprachen treffen. Wenn man merkt, eine Klassengemeinschaft ist noch nicht so weit oder ist schneller, muss man das vielleicht anpassen. Und mein Tipp ist, was ich auch schon häufiger gehört habe, was ich selbst auch praktiziere, macht Verträge mit den Kindern. Also sagt, wir machen das schriftlich, was darfst du, womit fangen wir an? Also ich würde jetzt nicht gleich Kinder nach TikTok lassen, vielleicht wäre Instagram der leichtere Einstieg in Anführungszeichen, das ist nicht ganz so aggressiv. Und dann wirklich, dass man sagt, du darfst dein Gesicht noch nicht zeigen, beispielsweise ein ganz wichtiger Faktor, zeige dich nicht, solange du noch minderjährig bist. Und dann, was darf man, die Regeln besprechen und Zeiten besprechen und in diesem Vertrag auch dann Zeitgrenzen. Also wenn du so und so alt bist, darfst du dann mehr, auch was gesetzlich erlaubt ist, und wirklich gemeinsam diesen Vertrag ausarbeiten und auch unterschreiben. Denn auch das gehört dazu, man muss auch lernen, dass man im Leben Verträge einhält. Beidseitig wohlgemerkt, das gehört auch zu einem Vertrag dazu. Und so ein Vertrag kann dann über Jahre bestehen. Das ist dann ein Social-Media-Vertrag. Und den gehen wirklich beide fair ein. Also das kann ich nur raten. Da gibt es auch viele Websites, die da helfen. Beispielsweise Safer Internet bei uns in Österreich. Also ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland ein Pendant hat, aber das spielt keine Rolle. Safer Internet ist großartig. Die haben gerade für die Kinder in der Grundschule und in den jungen Jahren ganz viele tolle Materialien, auch was das angeht. Wir selbst bei Mimikama machen Intervention. Das heißt, wir sind erst ab 12, 13 Jahren da, aber Safer Internet ist schon für die ganz Jungen da. Aber das sind alles so Tipps, die man da auch findet und die wirklich ganz toll beschrieben sind und die auch einfach zu handhaben sind.
Meine große Tochter, die jetzt in der weiterführenden Schule ist, hat jetzt ein Handy bekommen und eigentlich die meisten Kinder in diesem Alter jetzt bei der weiterführenden Schule hier in unserem Lebensraum hier in Nordrhein-Westfalen haben ihren Kindern jetzt ein Smartphone gekauft. Bei einer Freundin meiner Tochter hat sie mir gesagt, dass sie schon einen YouTube-Kanal hat, wo sie sich eigentlich nicht selber zeigt, sondern wo sie Spiele spielt, aber wo sie ab und zu auch selber zu sehen ist. Und meine Tochter hat das als sehr befremdlich empfunden und gesagt, wie kann die sich selber zeigen, weil die Grundschule da mit dem Recht am eigenen Bild und den Persönlichkeitsrechten schon sehr gut hinterher war. Aber ich merke, sie erzählt mir das, aber so ein kleines bisschen findet sie das doch toll, dass diese Freundin halt einen YouTube-Kanal hat. Wenn man jetzt Inhalte oder wenn man sich irgendwann entschließt, man erlaubt seinem Kind die Nutzung eines Kanals, ob es jetzt Instagram ist oder YouTube, haben Sie gerade schon konkret gesagt, auf jeden Fall sich selber nicht zeigen. Wäre noch ein Tipp eventuell, ja, wenn du damit anfangen willst, auch Kommentarfunktionen auszuschalten, dass da niemand was Böses oder sowas schreiben kann. Wäre das etwas Praktisches, wo man sagen könnte, da könnte man mit anfangen?
Grundsätzlich ja. Das sind ganz wichtige Regeln. Niemand hat Zugriff, die oder den ich nicht kenne. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wen ich nicht draußen treffen kann, die haben da nichts zu suchen. Denn es gibt eine Menge Menschen, das weiß ich auch aus der persönlichen Erfahrung, die sich als jung ausgeben, die irgendwelche Erwachsenen sind, die sich dann in diese Bubble oder in diese Freundesliste ja heimlich reinmogeln und dann anschließend die anschreiben und Kontakte aufbauen und man weiß gar nicht, dass das erwachsene Personen sind. Also grundsätzlich, wen ich nicht kenne, lasse ich nicht rein. Wen ich nicht draußen fragen kann, hey, bist du das? Dann raus. Nicht. Ganz klare Grenzen. Punkt aus. Da bin ich auch ganz hart an dieser Stelle, muss ich gestehen. Bei Kommentaren sehr ähnlich. Und man muss auch beibringen, jungen Menschen beibringen, dass der Blockfinger sehr locker sitzen muss. Das heißt, wenn wirklich jemand unangenehm wird, blocken. Da, weg. Einfach weg, rigoros, da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Man muss sich nicht beleidigen lassen, man muss sich nicht ärgern lassen oder sonst was. Dann schließt man diese Person aus. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit oder Zensur oder sonst was zu tun. Wenn man meint, persönliche Grenzen sind übertreten, dann weg. Das ist mein Wohnzimmer, mein Social-Media-Kanal ist mein Wohnzimmer. Und wenn jemand in meinem Wohnzimmer pöbeln würde oder mit Gläsern werfen würde, dann werde der vor der Tür landen. Ja, so einfach ist das. Und so muss ich das im digitalen Bereich auch handhaben. Wer mir in meiner Komfortzone querkommt, fliegt raus. Und so halte ich es ja selbst auch.
Das ist, glaube ich, etwas, das ist auch so ein, das geht schon ein bisschen in ein anderes Thema, aber das ist auch sehr interessant, dass man jetzt als Mensch in der Realität, als höflicher Mensch, als liebevoller Mensch, als aufmerksamer Mensch erzogen wird, beziehungsweise so durch die Welt gehen will, aber in dieser unsichtbaren zweiten Welt, wo jeder sich als jeder theoretisch ausgeben kann, dass man da diese sozialen Regeln, dass die da nicht weiterhelfen und im Gegenteil fast sogar, ne, wenn man da höflich bleibt und jemand hat gibt sich zum Beispiel als Jugendlicher aus, ist aber ein Erwachsener und hat ganz andere Intentionen, die sind hartnäckig und die wissen ganz genau, wie sie das tun, und wenn man dann als junges Mädchen zum Beispiel auf dem anderen Ende sitzt und kommuniziert, nee, bitte, ich möchte keine Nachrichten, das ist die falsche Kommunikation. Da muss man auch zum Teil wahrscheinlich richtig krass, also entweder blockieren, wenn es natürlich geht, oder auch ganz krass sagen, stopp, ne? Also hau ab, was soll das irgendwie so?
Wir haben eine mindestens zehnjährige Fehlentwicklung, was Social Media angeht, hinter uns. Das kann man gesamtgesellschaftlich auch sehen, dass Menschen einfach tun und lassen konnten, was sie wollten. Anfangs war das noch anonym. Ja, Hate Speech und Ähnliches wurde anonym betrieben. Mittlerweile passiert das gar nicht mehr anonym. Die Menschen zeigen sich, damit zeigen sie sogar, dass sie stark sind, weil halt nichts passiert. Selbst wenn man dann mal einen Anwalt oder Anwältin einschaltet, dann kommt irgendwas, ja, das war ich nicht, jemand hat meinen Account gehackt und irgendwelche dummen Aussagen, mit denen sie übrigens durchkommen, weil vor Gericht oder sonst irgendwo dann gesagt, wenig Ahnung vorherrscht und dann gesagt wird, ja, könnte ja sein, also in dubio pro reo oder sonst irgendwas oder Staatsanwälte lassen das Ganze fallen. Ich habe jetzt eine ganz tolle große Recherche hinter mir zum Thema Online-Gewalt gegen Frauen, was ich dort in meinen Interviews alles miterleben musste, was da Frauen passiert ist und wie sie teilweise bei der Polizei auch abgewiesen wurden mit ja selbst schuld, wenn sie doch ins Internet gehen. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir haben eine große katastrophale Entwicklung hinter uns und müssen jetzt erstmal wieder aufbauen. Wir müssen also hinkriegen, dass Menschen eben doch verstehen, dass sie gepackt werden können, wenn sie Hate Speech betreiben oder wenn sie jemanden fertig machen im Netz. Es muss was passieren. Die müssen wirklich gefasst werden, müssen dann von mir aus auch gerne teuer zahlen dafür. Das ist das einzige Rezept, was man hat. Nicht androhen, dass man irgendwie ja vielleicht ins Gefängnis kommen könnte oder auf was auch immer, sondern dass sie wirklich zahlen müssen. Das tut den Menschen weh, Geld. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man auch wirklich beibringt, hey, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist keine Meinung, wenn eine Person eine andere fertig macht, sondern da muss eine Person dann wirklich ausgeschlossen werden aus der Diskussion. Punkt. Dann hast du die Regeln übertreten und bist du raus. Und das sind ganz neue Grundverhaltensweisen, die wirklich auch als Regeln gelten sollten.
Sie haben gesagt, 10 Jahre zu spät. Also wir haben es quasi 10 Jahre, haben wir da jetzt so ein, so ein Schimmelpilz gären und gedeihen lassen und wachsen lassen. Und der ist ziemlich aggressiv geworden. So. Warum glauben Sie aber auch, dass es juristisch so schwierig ist? Also jetzt wenn wir, klar, länderübergreifend könnte juristisch schwierig sein, aber auch, wenn wir in Deutschland bleiben und es ist ein deutscher User oder Menschen, die in Deutschland sind, wo man auch die IP-Adresse herausfinden kann, wo man auch eine ladefähige Adresse findet. Warum glauben Sie, ist es selbst bei den Gerichten manchmal so, dass die sagen oder vorsichtig sind? Müsste man auch die Richter in dieser Hinsicht oder Staatsanwälte oder was auch immer nochmal anders informieren, briefen? Weil das kann ja nicht sein, dass wenn man dann schon mal diesen Weg gegangen ist und dann es auch noch vor Gericht geschafft hat, dass der Richter dann sagt, oh, so bist du sicher? Ja, kann ich auch nicht sagen. Ne? Also das ist ja fürchterlich, das ist ja verheerend. Das ist ja die zweite Niederlage in der Sache.
Achtung, ich gehe jetzt extra ganz nah ans Mikro. Diese Menschen sind nie geschult worden. Das habe ich jetzt absichtlich so. Die haben teilweise keine Ahnung, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist nicht mal böse gemeint. Hier in Österreich bin ich tatsächlich vom Bundesverwaltungsgericht engagiert worden, um Richterinnen und Richter vorzubilden. Aber das Programm fängt erst im Herbst an. Das heißt, in Deutschland wird das wahrscheinlich nicht anders aussehen. Viele sind nicht geschult. Die haben by the way, on the fly, nebenbei das Ganze aufgenommen und müssen jetzt damit klarkommen und wissen teilweise nicht, wie Internet funktioniert, wie das funktioniert. Und natürlich gehen sie davon aus, und das ist ja auch möglich, dass ein Account vielleicht von jemand anderem übernommen wurde. Aber man muss auch beibringen, dieses Hacken, das funktioniert so auf Social Media nur ganz, 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 ganz selten und dann auch von extremen Profis, die haben gar kein Interesse daran, andere zu beleidigen, die haben ganz andere Interessen. Das heißt nicht, ich kann nicht hingehen zu meiner Klassenkamerad das Ding hacken, in Anführungszeichen, ich hasse ja diesen Begriff, der ist ja völliger Quatsch im Grunde genommen, und dann in diesem Namen was schreiben. Erstmal muss die Gesetzeslage sich ändern, man muss sagen, du bist verantwortlich für deinen Account, egal was damit passiert, und selbst wenn jemand anderen den übernimmt, bist du haftbar dafür. Ja, das ist... Und dann kann man genau aussagen, der war es oder die Person war es letztendlich. So, das ist ganz wichtig. Dann muss man auch ganz klar erklären, dass das heißt, die Personen müssen auch ausgebildet sein, wie das Ganze funktioniert. Die müssen wissen, wie kann ich Beweise auch einordnen und kann die auch nutzen. Und das Letzte ist, wir dürfen nicht vergessen, und das ist ja das große Problem, wenn man schon mogeln kann, wenn man geblitzt wurde und sagen, jemand anderes ist gefahren, es ist im Internet noch leichter, das zu tun, dass jemand anderes das angeblich gewesen ist. Deswegen muss die Verantwortung halt, wie ich gesagt habe, ganz anders dargestellt werden. Ich muss auf meine Accounts aufpassen. Ich bin verantwortlich dafür, dass sie gesichert sind. Und wenn ich die schlecht sichere, bin ich selbst mit Schuld an der Stelle. Also das muss mit einfließen letztendlich.
Kommen wir nochmal auf die Jugendlichen zurück und die Kompetenz, die sie erwerben müssen. Da haben Sie schon ein paar Seiten genannt, die man sich aufschreiben kann, die ich auch nochmal in die Shownotes reinschreiben werde. Aber als Eltern zu Hause, vielleicht abschließend, wenn das Kind Zugang zu einem Computer hat oder ein Handy hat. Wo würden Sie sagen, was sind so die, weiß ich nicht, 3 bis 5 wichtigen Sachen, die man als Eltern mit dem Kind dann gemeinsam angehen oder besprechen sollte?
Ich hoffe, dass im wahrsten Sinne des Wortes das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Wenn man jetzt nämlich ansetzen kann und sagt, wir machen die ersten Erlebnisse gemeinsam, ist das der richtige Schritt. Also immer gemeinsam. Gemeinsam das Internet erkunden und dann auch von vornherein heranführen, welche Websites sind vertrauenswürdiger, welche nicht, wie sehen Informationen aus, auch wie sieht die Technik aus. Viele sind schon überfordert, wenn sie eine Cookie-Einstellung wegklicken müssen, dass man sich das auch anschaut, wie funktioniert das, dass man nicht irgendwo in einem Werbedschungel gefangen ist letztendlich. Social Media, wie gesagt, ganz vorsichtig herangehen und wirklich auch nach Möglichkeit herauszögern und wirklich darauf achten, wie weit ist das Umfeld. Ja, der Durchschnitt des Umfeldes, der muss angeschaut werden. Nicht, wenn die Ersten losgehen, sondern wenn die große Menge losgeht, dass das Kind da nicht ausgeschlossen wird. Und dann wirklich auch gemeinsam das machen, die ersten Sachen. Nicht verbieten, kennen wir alle aus unserer eigenen Kindheit. Das und das darfst du nicht, alles klar, ich mache es. Ja, verbieten ist immer ganz schlecht, sondern gemeinsam auf diese Probleme oder gemeinsam diese Probleme ansprechen und schauen, das kommt dann halt erst später dran. Also wirklich eine schrittweise Herangehensweise. Es gibt, ich kann es nun wiederholen, kein Alter, wo man sagt, ab jetzt darfst du und jetzt Attacke, das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn das Kind dann wartet, endlich bin ich 13, jetzt darf ich alles. Nein, es wird wahrscheinlich schon sein, dass vorher einige Sachen passieren müssen, gerade was dieser Bereich der politischen Bildung angeht, und dann ist das ein fließender Prozess.
Was sollte man denn auf die Antwort oder auf das Quengeln des Kindes sagen, wenn es sagt, ja, aber wie lange denn noch, ich möchte unbedingt, warum denn nicht ich, warum die anderen schon? Was ist eine gute Antwort, seinem Kind da zu geben?
Ja, da kann ich nur wiederholen, mach den Vertrag. In dem Vertrag alles regeln, die stufenweise Herangehensweise, und dann weiß man, wie lang und was. Auch das Regeln, das hatten wir eben ja auch kurz angesprochen, mit ab wann zeige ich mein Gesicht oder nicht. Es gibt ganz tolle kreative Möglichkeiten, Videos oder Fotos zu machen, wo man das Gesicht eben nicht sieht. Vielleicht mal darauf den Fokus zu legen, dass man sagt, hey, wir machen tolle Fotos von dir. A, man darf nicht Haut sehen. B, man darf Gesicht nicht sehen. Aber machen wir mal schöne Fotos und dann schauen wir mal. Also das geht. Aber auch wirklich nur dann, wenn das Kind halt das unbedingt möchte. Ansonsten würde ich es halt immer sein lassen, abzubilden, egal wie.
Vielen lieben Dank, André Wolf, für die guten ersten Gedanken zum Thema Medienkompetenz bei jungen Menschen, Jugendlichen. Das ist ein Thema, was uns noch lange, lange beschäftigen wird. Übrigens natürlich auch, haben Sie schon gesagt, auch bei Erwachsenen. Also längst nicht jeder Mensch, der ein Smartphone in der Hand halten kann oder der einen Daumen hat, hat Medienkompetenz. Das gilt auch für Erwachsene. Und auch da ist es wichtig, ja, die erreicht man natürlich erstmal nicht wirklich so leicht wie in Schulen. Aber es ist wichtig. Und ich wünsche mir zum Beispiel auch, dass das die Schulen ernst nehmen und dass das tatsächlich im Politikunterricht oder von mir aus auch als Projektwoche oder einen Stellenwert bekommt und dass es nicht nur mal irgendwie am Rande gesagt wird. Also ich kann es erst ja jetzt bis zur Anfang 5. Klasse sagen und werde das weiter beobachten. Aber ich glaube, das ist ein so zentral wichtiges Thema einfach, weil dadurch ja auch Menschen in ihrer Entscheidung beeinflusst werden. Und wenn, dann sollen sie wenigstens wissen, dass sie beeinflusst werden. Sie müssen ja später auch Entscheidungen treffen und ihre politische Meinung und überhaupt ihre Meinung bilden. Aber wenn sie nicht wissen, dass sie manipuliert werden, dann ist es natürlich eine Katastrophe und hat Auswirkungen auf ganz, ganz viele andere Bereiche. Also damit wir unsere auf die junge Generation fit machen fürs Leben und für diese ganzen Angriffe, die eben über Fake News laufen, ist es essentiell wichtig, dass wir sie da fit machen und dass sie wissen, wo der Hase langläuft, dass sie einfach wissen, okay, hier kann mir jemand was erzählen, weiß ich nicht, ob das stimmt, und hier kann ich es auf jeden Fall als bare Münze nehmen und das ist eine Nachricht. Also ich hoffe sehr, 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 dass wir unsere jungen Menschen hier in Deutschland und Österreich da fit hinkriegen. Also nochmal, vielen Dank, Herr Wolf. Viele schöne weitere Seminare und Projektwochen wünsche ich Ihnen.
Ja, ich danke ebenso.
Und euch wünsche ich einen schönen Tag und sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare beziehungsweise lasst ein paar Sternchen da. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich. Und bitte niemals vergessen, ihr lieben Eltern und vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.